Thomas Schmidt-Ott ist seit diesem Monat der Managing Director des Deutschen Sinfonieorchesters Berlin. Zuvor war er Director Program bei TUI Cruises. Runter vom Kreuzfahrtriesen, rauf auf den Kulturluxusliner. Thomas Schmidt-Ott, herzlich willkommen bei RBB Kultur.
Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt auf ein lustiges Gespräch.
Du hast mich gleich vor dem Gespräch überrascht. Du hast gesagt, bitte nicht siezen, bitte duzen. Warum? Wie kommt's?
Ich komme aus einem deutsch-amerikanischen Betrieb. Er heißt zwar TUI Cruises, gehört aber zur Hälfte einer amerikanischen Cruise Line, die heißt Royal Caribbean. 50-50 werden wir betrieben von der TUI AG und von Royal Caribbean. Und in den amerikanischen Betrieben ist das Du ja aufgrund des amerikanischen oder des englischen You nicht mehr zu differenzieren zwischen Du und Sie. Und wir haben uns dann irgendwann entschieden, dass wir uns alle duzen, vom Pförtner bis zum Vorstandssprecher. Und das hat sich in dieser Firma in den letzten 15 Jahren eingewöhnt. Und ich bin das so sehr gewöhnt gewesen, dass ich dem Deutschen Sinfonieorchester auch sofort gesagt habe, bitte lassen wir das Sie, sagen wir Du zueinander.
Warum eigentlich weggegangen von TUI Cruises?
Das ist eine längere Geschichte. Ich war ja schon mal beim Deutschen Sinfonieorchester Berlin. Ich war Ende der 1990er Jahre und Anfang der 2000er Jahre an der Seite Kentner Garnus beim Deutschen Sinfonieorchester. Und danach kam dann Andreas Richter als mein Nachfolger und dann kam Alexander Steinbeiß als dessen Nachfolger und der war 13 Jahre da. In der ganzen Zeit hatte ich schon das Start-up TUI Cruises mit begleitet und das 14 Jahre lang gefahren. Und dann kam im Sommer 2020, als die Corona-Krise wieder Fahrtaufnahmen mit der zweiten Welle kam, das Deutsche Sinfonieorchester auf mich zu und sagte, sie finden keinen Nachfolger für Alexander Steinbeiß, ob ich bereit wäre als Berater, als strategischer Berater, zumindest halbwöchig 20 Stunden die Woche zur Verfügung zu stehen. Und das tat ich gerne und das tat ich die letzten anderthalb Jahre und plötzlich wurden aus den 20 Stunden 40 und dann kam das Orchester erneut und fragte, und dann kam Robin Ticciati und sagte, wie wäre es, wenn du nochmal ganz die Seiten wechselst und wieder zu uns zurückkommst. Und das war ein so nettes und fröhliches Angebot, das nahm ich gerne an.
Nun fällt aber schon auf, dass bei TUI Cruises die Leute gerade wegrennen.
Also wegrennen, das wäre mir neu. Die ganze Kreuzfahrtindustrie ist im Moment eine der touristischen Industrien, die am meisten gebeutelt sind durch die Corona-Krise. Ich werde nie den 8. März 2020 vergessen. Einen Morgen, als wir auf der Überholspur plötzlich eine Vollbremsung hinlegen mussten, weil Corona eines unserer Schiffe erreicht hatte. Und wir merkten, das wird ein größeres und schwierigeres Problem, auch langfristig. Und wir tatsächlich dann entschieden für den darauffolgenden Montagmorgen unsere Mitarbeiter erstmal in die Kurzarbeit zu schicken und zu sehen, wie wir in Zukunft, wie wir so schön sagten, auf Sicht segeln. Und das taten wir anderthalb Jahre lang und bauten den Bereich TUI Cruises Program, TUI Cruises Entertainment erstmal wieder auf ein Mindestmaß an Mitarbeitern zurück, weil ja auch die Schiffe leer waren und mit dem sogenannten Safe Manning geführt wurden. Das heißt, statt 4000 Menschen auf so einem Schiff waren dann knapp 30 Seeleute, die dafür sorgten, dass das Schiff funktionsfähig gehalten wurde. Aber danach hoffte man auf den Wiedereinstieg. Und TUI Cruises war relativ schnell eine der ersten Kreuzfahrtlinien, die das wieder taten, mit einem starken Hygienekonzept und sehr erfolgreich seitdem.
TUI Cruises gebeutelt, hast du am Anfang eben deine Antwort gesagt. Wie gebeutelt, um nun mal endlich aus DSO zu kommen, ist denn das DSO derzeit?
Das waren fast parallele Welten. Das eine war der kommerzielle Tourismuskonzern, das andere war der kulturelle, auch Dampfer. Und was besonders schwierig war, war gerade als ich dann im Sommer 2020 einstieg, war, dass ein Konzert nach dem anderen abgesagt wurde. Fast genauso wie vorher bei TUI Cruises eine Kreuzfahrt nach der anderen abgesagt wurde, wurde dann ein Konzert nach dem anderen abgesagt. Und wir konzentrierten uns dann wieder auf unsere Wurzeln und wir wussten, ein Orchester wie das Deutsche Sinfonieorchester ist ein Rundfunk, ist ein Radio-Sinfonieorchester und wir belebten die Idee des Radiokonzertes neu. Das heißt, wir kehrten in den großen Sendesaal des RBBs zurück, den wir schon lange nicht mehr bespielt hatten. Und wir machten auch filmische Konzerte. Wir gingen mit dem Orchester ins Tempodrom und filmten dort die Alpensymphonie von Richard Strauss sozusagen aus dem Inneren des Berges.
Ist das diese inhaltliche Gestaltung vor allem die Aufgabe eines Managing Directors oder was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Da ist beides dabei. Da ist auf der einen Seite das strategische Geschäft und auf der anderen Seite das operative Geschäft. Das strategische verantwortet natürlich in erster Linie der künstlerische Leiter und Chefdirigent. Das ist Robin Ticciati. Dann haben wir eine wunderbare Mitarbeiterin im Bereich künstlerische Planung, Marlene Brüggen. Und wir drei überlegen, was kann man machen, in welche Richtung gehen wir, wie wollen wir das DSO in Zukunft positionieren. Und da gehört dann wiederum in der Weitung auch der Orchestervorstand und der Betriebsrat dazu, eigentlich der ganze Betrieb, weil ein Orchester ist ein Mikrokosmos aus vielen künstlerischen Ideen und Idealen und Vorstellungen, und diese unter einen Hut zu bringen, das ist dann wahrscheinlich die Aufgabe des Managing Directors.
Wahrscheinlich? Keine Ahnung, was auf dich zukommt?
Wahrscheinlich ist eher rhetorisch gesagt, ist eigentlich die Aufgabe des Managing Directors. Ich weiß relativ gut, was auf mich zukommt. In erster Linie ist es jetzt erstmal das Bestehen, das weitere Bestehen der Krise. Wir stehen kurz vor einer Tournee, die uns ab übernächsten Sonntag quer durch Europa führen wird. Und das wird schon ein schwieriges Spiel werden, weil uns täglich neue Hiobsbotschaften von positiven Testungen erreichen. Also es wird schwer sein, das Orchester in einer Maler-Erste Symphoniestärke von Budapest über Köln nach Paris zu führen. Auf der anderen Seite steht uns bevor ein Umzug aus den heiligen Hallen des RBB Kulturs. Wir ziehen aus dem Ferenc-Fritzschey-Saal um, den wir in den letzten 20 Jahren als Probestätte lieb gewonnen haben, trotz all seiner Schwächen, und gehen in das ICC.
Warum das?
Weil der RBB sein architektonisches Konzept ändert. Es entsteht ein neues Medienhaus, was Mitte der 2020er Jahre präsentiert werden wird. Und dann werden wir dort auch wieder eine Heimspielstätte haben, beziehungsweise eine Heimprobestätte haben. Aber bis es da soweit ist, wird hier so viel Umbau passieren, dass da nicht mehr an Proben zu denken ist.
Vorhin hast du den Begriff Richtungswechsel benutzt in anderem Zusammenhang. Ich möchte ihn im Zusammenhang mit dem DSO, dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin, benutzen. Braucht denn das DSO, ich kann es mir aus meiner Außenwahrnehmung gar nicht vorstellen, einen Richtungswechsel?
Naja, sagen wir so, die Zeiten verlangen, dass wir uns immer über die Richtung wieder im Klaren werden, immer wieder uns hinterfragen, nachdenken und Richtung justieren. Mit mir als Managing Director kommt natürlich nun jemand zum DSO, Klammer auf, zurück, Klammer zu, der in den letzten Jahren sehr stark publikumsorientiert gearbeitet hat. Ich will sagen, ein Kreuzfahrtschiff programmatisch zu verantworten, beziehungsweise eine ganze Flotte von Schiffen programmatisch zu verantworten, heißt natürlich auch sehr genau dem Besucher, dem Touristen ins Gesicht zu schauen und seine Präferenzen zu ertasten, erfragen, zu lernen und dann das Produkt entsprechend zu gestalten. Und dieses würde ich auch im Kontext DSO an der einen oder anderen Stelle für ganz sinnvoll erachten, zu gucken, wenn wir etwas ins Programm heben, wenn wir etwas in die Saison bringen, sind wir dann eigentlich nah an unseren Abonnenten, an unserem Publikum, oder programmieren wir allein aus der Idee und dem Ideal von Künstlern, die bei uns gastieren oder möglicherweise auch als Chefdirigent unterwegs sind.
Aber woher wisst ihr, dass ihr nah am Publikum seid? Wollt ihr jede und jeden im Zuschauerraum, im Haus dann befragen?
Eine vernünftige Marktforschung finde ich auch im Kulturbetrieb eine sehr sinnvolle und strategisch wichtige Frage. Das heißt nicht, dass wir dahin kommen, dass in Zukunft alle nur noch kleine Nachtmusik und Vivaldi vier Jahreszeiten spielen. Aber letztlich Präferenzen zu erkennen, was läuft gut, was verkauft sich nicht so gut, wo haben wir ein volles Saal, wo haben wir Standing Ovations. Das ist durchaus auch ein Kriterium, nach dem man Programme machen kann und soll.
Thomas Schmidt-Ott zu Gast bei uns bei RBB Kultur. Seit Januar ist er beim DSO, beim Deutschen Sinfonieorchester Berlin, der Managing Director. Und wenn wir schon über dieses Orchester reden, na dann wollen wir es doch auch hören. Das war das Finale des Wunders, des Miracles, der Sinfonie Nummer 96 von Joseph Haydn. gespielt vom Deutschen Sinfonieorchester Berlin. Robin Ticciardi hat dirigiert und das war eine RBB-Kulturaufnahme, nämlich eines unserer Radiokonzerte von uns für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer im großen Sendesaal im Haus des Rundfunks in Berlin, von wo wir ja auch senden, aufgenommen. Zu Gast bei mir im Gespräch hier auf RBB-Kultur ist der seit Januar amtierende Managing Director des Deutschen Sinfonieorchesters Berlin, Thomas Schmidt-Ott. Thomas Schmidt-Ott, nochmal herzlich guten Tag.
Ich grüße dich, lieber Peter.
Du hast eine ganze Menge studiert, du hast eine ganze Menge gemacht, ganz viele Stationen schon gehabt. Unter anderem warst du im Stabsmusikchor der Bundeswehr. Das heißt, du wirst jetzt auch militärische Tugenden oder Untugenden mitbringen als Managing Director?
Unbedingt.
Welche sind
also,
das?
Also, wenn wir mit dem DSO in die Philharmonie einziehen, dann wird immer ein Spielmannszug vor uns daher marschieren. Und dann wird stillgestanden und dann kommt der Tambourmajor und dann wird das Wachbataillon reingeführt und dann erst fangen wir an mit Mozart-Symphonien.
Und jetzt kommt die ehrliche Antwort?
Und jetzt kommt die ehrliche Antwort. Nein, natürlich nicht. Die Zeit beim Stabsmusikchor in Siegburg, damals war Deutschland noch ein geteiltes Land, ist eine mit vielen lustigen Anekdoten und Erinnerungen umrankte Zeit. Der Spielmannszug, den ich gerade erwähnte, der war das Kammermusikorchester des Stabsmusikchores, wenn wir nicht gerade mit Trommeln und Pfeifen unterwegs waren. Und wir gingen vor dem Stabsmusikchor her bei den Staatsempfängen auf der Harthöhe, damals das Verteidigungsministerium, dann im Bundespräsidialamt und Bundeskanzleramt. Und ich bin also da sehr geschult, was es heißt, Größen wie Ronald Reagan und Mubarak und ähnliche der damaligen Zeit an mir vorbei defilieren zu sehen. Allerdings, wie gesagt, das war Stabsmusikchor und wir waren einfache Soldaten.
Du bist ein Mann der Anekdoten, wer dich kennt, jede und jeder sagt es, er kann wunderbar erzählen. Also möchte ich die Anekdote hören, die vielleicht die berühmteste ist, nämlich wie du die Nacht des 9. November 1989 verbracht hast.
Oh, das ist auch eine schöne Zeit gewesen. Ich kam nach Berlin 1987 und machte eine Banklehre bei der Deutschen Bank am Kurfürstendamm und war gerade quasi auf dem Sprung von der Banklehre ins Musik- und Theaterwissenschaftliche Studium. Und in dieser Nacht, der Nacht der Nächte, war ich auf der Mauer und gründete oder lernte kennen einen Cellisten von der Musikhochschule Hans Eisler. Und wir beide verabredeten uns zur Gründung des ersten deutsch-deutschen, also des ersten gesamtdeutschen Kammerorchesters. 17 Musiker West, 17 Musiker Ost spielten in einem Kammerorchester. Und das war tatsächlich in den Jahren bis 92, bis 95 dann eine Art Gelddruckmaschine, weil alle Sponsoren dieser Welt fanden das so faszinierend, dass die Wiedervereinigung auch musikalisch laufen könnte, dass sie uns alle möglichen Sponsorships zukommen ließen bzw. zu Veranstaltungen einluden.
Jetzt wird es höchste Zeit, dass ich erwähne, dass du ja selbst auch Musiker bist. Du bist Cellist. Aber ehe wir zum Cello kommen und zu deiner Leidenschaft für die Musik, muss ich doch noch einen anderen Pfad beschreiten, nämlich den, dass du ja auch im Senat gearbeitet hast in Berlin, in der Politik sehr zu Hause bist. Und ich vermute mal, ich unke vielleicht ein bisschen, dass das für den Posten des Managing Directors des Deutschen Sinfonieorchesters Berlin eine wunderbare Voraussetzung ist, genau zu wissen, an welchem Draht man ziehen muss, damit im Senat eine Tür aufgeht.
Also vielleicht weiß ich den Draht noch, aber ich kenne viele der Mitarbeiter, die da sind, nicht mehr. Die Fluktuation in der Politik ist ja dann doch eine relativ hohe und ich erinnere einen Ministerialdirigent, der für meine ganze Entwicklung eine große Rolle gespielt hat, weil er mir ein sehr starkes Vorbild ist. Das war Bernd Melitz, der in dieser Zeit damals das Referat für die Orchester, die Opernhäuser und die Theater leitete und der für mich wirklich großes Vorbild auch in seiner analytischen Schärfe war und bis heute im Denken ist. Er ist leider verstorben. Und viele dieser Menschen, mit denen ich damals gearbeitet habe, das war Anfang der 90er Jahre, die sind gar nicht mehr im Amt. Peter Radunski war damals der Kultursenator und war bekannt als der Kugelblitz in der Berliner Kultur, der mit dem Kreisepapier für sehr große Unruhe sorgte, weil er zum ersten Mal im Leben der Kulturpolitik Berlins sagte, wir müssen die einzelnen Institutionen evaluieren. Das war eine hohe und eine sehr intensive geführte und eine sehr emotionale Debatte.
Und er hat ja auch, naja, einige Schneisen geschlagen und einiges, ich habe da doch ungute Erinnerungen, muss ich zugeben. Die Menschlichkeit schien mir damals manchmal auf der Strecke geblieben zu sein.
Ich habe ihn als einen sehr netten Menschen kennengelernt und begegne ihm auch jetzt manchmal noch am Schlachtensee spazieren, der wohnt da um die Ecke. Aber er war halt jemand, der sagte, okay, wo nicht genügend Geld ist, da muss ich schauen, dass ich die finanziere, die der Kulturpolitik oder dem kulturpolitischen Ideal am nächsten kommen. Und daher kam eben diese Auswahl, dass er sich damit nicht nur Freunde machte, das war natürlich klar.
Das Cello, das ist dein bester Freund?
Das Cello begleitet mich tagtäglich. Ich habe heute Morgen auch wieder geübt. Ich übe eigentlich jeden Tag morgens so von so 6:30 bis 7 oder 6:45 bis 7, je nachdem. Und ich spiele viel und regelmäßig und gerne im orchestralen Zusammenhang, aber auch sehr, sehr viel Kammermusik und auch in einer Jazzband und habe hier und da manchmal noch Cellounterricht. Also das hat mich mein Leben lang begleitet.
Ein Yellow Cello, ein gelbes Cello, auffallen um jeden Preis?
Nee, das ist ein Marketing-Gag. Ich spiele so Cello, dass man mich nicht unbedingt in Erinnerung behält, wenn man mein Cellospiel gehört hat. Aber Tatsache ist, dass ich, als wir damals die Band gegründet haben, dass ich damals mit meinem Sohn zusammen, der war 4, ein billiges chinesisches Made in China Sperrholz-Cello gelb angemalt habe und in sein Kinderzimmer stellte. Und aus diesem gelb angemalten Cello wurde das Yellow Cello. Und das wurde dann zum Signal unserer Band und wir haben dann die Band Yellow Cello genannt. Aber das ist eigentlich ein bisschen Etikettenschwindel, weil sie wird keineswegs vom Cello allein dominiert, sondern es gibt einen großartigen Sänger darin, Daniel Matar, der in Dresden an der Musikhochschule unterrichtet und einen großartigen Geiger, der Konzertmeister ist im Saarland Staatstheater, Wolfgang Mertes, tollen Pianisten, Jazzpianisten aus Berlin, Tim Sund, also ganz großartige Musiker und das Yellow Cello ist nur ein Wiedererkennungsmerkmal und Tatsache ist, durch diesen optischen Gag sind wir doch zu sehr, sehr schönen Gelegenheiten gekommen und haben tolle, tolle Konzerte gegeben.
Das Cello ist, ich habe das schon oft hier auf RBB Kultur verraten, mein persönliches Lieblingsinstrument. Leider kann ich es nur hören, nicht spielen. Ich kenne einige Cellistinnen und Cellisten und mancher hat mir gesagt, ja, dieses Instrument macht süchtig, dieses Instrument ist auch gefährlich, dieses Instrument beherrscht gelegentlich auch meine Persönlichkeit. Kannst du sagen, ja, so eine Erfahrung habe ich auch gemacht?
Kann ich umstandslos unterschreiben. Das Cello ist das Leitmotiv in meinem Leben, in meinem beruflichen Leben, was ja zwischen Banklehre, Kreuzfahrtkonzern und Kulturorchester doch durchaus einige Sprünge macht. Aber das Cello war immer dabei, war immer intensiv dabei. Ich habe in der Deutschen Bank für die Deutsche Bank gespielt. Ich habe auf den Schiffen Klanghäuser gebaut, also kleine Philharmonien, mit denen ich mit 12 Cellisten aus Berlin unterwegs war. Ich habe mal die Ehre gehabt, im Deutschen Sinfonieorchester mitspielen zu dürfen. Also das Cello ist immer dabei und ist tatsächlich, wenn ich mal 3 Tage nicht spiele, dann kriege ich schlechte Laune.
Das heißt also auch, du wirst mal für das Orchester Cello spielen?
Nein, das würde ich mir nicht wagen. Ich habe die Ehre, als Manager möglicherweise in der kommenden Saison mit 3 weiteren Cellisten ein Cello-Quartett formieren zu dürfen. Und wir nennen uns 4 Cellos.
Thomas Schmidt-Ott, zu Gast bei uns bei RBB Kultur. Er ist jetzt seit diesem Monat der Managing Director des DSO, des Deutschen Sinfonieorchesters Berlin. Und zum Schluss haben wir über ihn und sein Cello gesprochen. Und da müssen wir ihn jetzt natürlich und wollen ihn auch hören als Cellisten. Ich sage an dieser Stelle schon vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.